Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Utz Dräger.
Schön, dass ihr dabei seid. Meistens, wenn es ums Feiern geht, da spielen in Deutschland Alkohol und Nikotin eine Rolle. Das gilt eigentlich fast als normal. Cannabis, je nachdem, wie man fragt, dann auch. Kein Normalfall, aber deutlich im Kommen sind Partydrogen, gerade Kokain, naja, mehr oder weniger Partydroge, aber auch MDMA und Ketamin sowie bestimmte Downer. Das lässt sich in Berichten nachvollziehen, aber auch so einfach in manchen Clubs oder auf Festivals beobachten. Beim Feiern stolpert man in manchen Szenen geradezu über Drogen und sei es, dass im eigenen Freundeskreis irgendwie irgendjemand was dabei hat. Nur um das mal klarzumachen, wir reden hier jetzt nicht über die Drogenpandemie auf den Straßen dieser Welt und Crack und Angel Dust und sowas, sondern eben über Drogen im Feierkontext, die klar natürlich auch ein Einstieg sein können und ihre Risiken haben. Aber umso mehr, lass uns über Drogen quatschen, Drogen und feiern. Herzlich willkommen, Nadine.
Ja, hallo. Schön, dass ich heute hier sein kann.
Sehr schön, dass du gekommen bist hier ins Studio nach Berlin. Du bist Autorin und Speakerin. Kommen wir später noch ausführlicher zu. Erstmal zu deinen persönlichen Erfahrungen mit Drogen. Du hast mit Mitte 20 länger im Nachtleben gearbeitet, in ganz unterschiedlichen Rollen an der Bar, mit den Künstlern zusammen, auf Festivals. Was ist dein Eindruck? Wie verändern Drogen feiern?
Ja gut, das kommt natürlich in erster Linie auf den Stoff an, ne? Also nehme ich etwas beispielsweise, um länger wach zu bleiben, nehme ich etwas, um die Musik intensiver zu hören oder um mich mit anderen Menschen verbunden zu fühlen. Von daher, ja, je nach Stoff wirkt sich das dann am Ende auch aus.
Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, dich daran erinnerst, wenn du hinter der Bar gearbeitet hast und der Laden ist voll und brummt und du kriegst das ja schon auch an bestimmten Symptomen oder auch Unterhaltungen oder wie auch immer mit, wenn die Leute was genommen haben. Wie eigentlich?
Ja, also wenn ich das zum Beispiel direkt mal von der Volksdroge Alkohol abgrenze, also jemand, der drauf ist, der, ja, der ist in erster Linie sehr redefreudig, ne? Vielleicht, wenn er irgendwie ein bisschen MDMA oder so genommen hat, dann ist er sehr, man sagt immer, auf Liebe aus, also ne, spürt quasi jedes Gefühl, ist super empathisch und im Endeffekt, ich habe das immer als eine sehr angenehme Firecrowd erlebt, ne? Also du hast wenig aggressives Verhalten, du hast wenig Stress. Und ja, ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich lange Zeit auch gerade im Nachtleben, im Techno-Kontext gearbeitet habe, weil ich das da persönlich einfach immer am angenehmsten fand.
Wobei, dass ich dir natürlich sofort abkaufe. Andererseits gibt es ja auch Drogen, denen man nachsagt, dass die eher unruhig machen, eher egomäßig pushen, siehe Kokain und so. Hatte das nicht durchaus seine Schattenseiten, dann da in dem Kontext unterwegs zu sein? Mhm.
Ja, natürlich. Also Schattenseiten gibt's auch. Das wäre ja auch Quatsch, das jetzt zu sehr zu glorifizieren. Also natürlich, ne, so jemand, der zu viel Kokain genommen hat und dann irgendwann auf dem Ego-Trip ist und dann zu viel redet, ne, selbst wenn du dieser Person sagst, so, boah, sorry, aber ich habe gerade einfach keine Zeit mehr für dich oder auch keinen Nerv irgendwie und er oder sie macht trotzdem weiter, klar. Das ist dann natürlich auch stressig, definitiv. Aber jetzt einfach mal im Vergleich, ne, mit einer Party, wo hauptsächlich Alkohol konsumiert wird, ne, so in dem Vergleich ist es halt einfach recht wenig, was an Stresspotenzial herrscht. Mhm. Aber es gibt natürlich auch immer Ausnahmen, die bestätigen die Regel, ganz klar.
Wie ist es bei dir? Du hast selber verschiedene Substanzen ausprobiert und hast damit angefangen auf einem Festival mit Anfang 20, das hast du mal in einem Podcast erzählt, habe ich gehört. Was war das für eine Erfahrung für dich?
Ja, das war für mich damals eine ganz krasse Erfahrung. Das ist aber auch normal, weil bei, also gerade bewusstseinserweiternde Drogen, die haben es nun mal so an sich, dass wenn du die das erste Mal konsumierst, dadurch, dass das eben ein Rausch ist, den du jetzt nicht irgendwie mit einem anderen Rausch vergleichen kannst, ne, dass das wirklich ein, ja, sehr außergewöhnliches Gefühl war. Ich habe mich in dem Moment so glücklich gefühlt wie noch nie in meinem Leben. Ich habe mich so verbunden gefühlt mit den Menschen, mit denen ich da war, wie noch nie in meinem Leben. Aber natürlich war mir auch vor allem danach direkt bewusst, das war halt chemisches Glück, ne? Also das ist natürlich, es wird deinem Körper vorgegaukelt. Dementsprechend ist es auch einfach mit Vorsicht zu genießen. Aber mich hat das damals auf jeden Fall am Anfang echt geflasht, ne? Weil im Gegensatz zu einem Alkoholrausch beispielsweise, ne, bist du einfach sehr, sehr konzentriert, sehr da, sehr im Moment, sehr offen für alles, was um dich herum geschieht, ne? Und du hast jetzt nicht irgendwie, ja, du fängst nicht an zu lallen oder verlierst die Kontrolle über deine Körperfunktion.
Und was war das damals?
Das war damals MDMA.
Und wie blickst du jetzt drauf?
Also ich möchte diese Erfahrung auf keinen Fall missen, weil das einfach schon ein Erlebnis war, was ja einfach einmalig ist. Wie gesagt, ne, man hat einfach so krasse Gefühle in sich, wie man die so auf normalem Wege nicht empfinden wird. Deswegen, wie gesagt, chemisches Glück. Zur anderen Seite bin ich aber auch ganz ehrlich, ne? Also es birgt natürlich auch die Gefahr, dass man danach irgendwie gerade diesem Glück immer wieder hinterherläuft, ne? Weil es einfach so ein krasser Ausnahmezustand ist. Und ja, ich behaupte mal, jeder, der sowas mal erlebt hat, der würde auch sagen, auch ich würde das auch nochmal ein zweites Mal machen, einfach weil es eben so extremes Glück ist.
Mhm. Und du hast doch andere Sachen ausprobiert, was denn so?
Ja, also ich war auf jeden Fall schon sehr experimentierfreudig, da bin ich offen und ehrlich. Also ich habe, gut, ich habe kein Heroin, kein Crack, kein Crystal Meth oder ähnliches genommen. Also hier Stichwort Drogenpandemie auf den Straßen. Also mit sowas hatte ich nie irgendwie was am Hut. Aber gerade so diese typischen Feierdrogen, ne, sei es jetzt Ketamin, sei es Kokain, sei es LSD, 2CB, Cannabis oder wie gesagt MDMA, ne, also so die Sachen, die man halt einfach mittlerweile nicht nur in den Clubs, sondern auch ganz easy über Telegram-Gruppen bekommt, ne, so da ja, habe ich mich durchprobiert.
Und hast du das, wenn ich das nur fragen darf, also man sagt, du sagst, es gibt's easy über Telegram und so, hast du das meistens selber besorgt oder war das irgendwie da im Nachtkontext?
Ja gut, also das kommt natürlich auch drauf an, wenn du jetzt irgendwie in der Szene unterwegs bist und du hast irgendwie dein festes Umfeld, die da auch irgendwie ab und zu mit feiern gehen, ne, so dann ist es natürlich schon einfacher, so an die Sachen ranzukommen. Wobei jetzt gerade in Berlin ist es auch so total einfach, ne, also selbst jemand, der jetzt nicht zwangsläufig was mit Drogen zu tun hat, wie gesagt, gerade Telegram etc., da ist es schon wirklich einfach, alles zu kriegen. Nur ja, man muss halt einfach vorsichtig sein, ne, weil dadurch, dass diese Substanzen eben illegal sind und dadurch dem Schwarzmarkt komplett überlassen werden, dir kann da am Ende des Tages alles angeboten werden, ne, aber gut, man kennt dann irgendwann Leute, die einem dann irgendjemanden vorstellen, der irgendwie was Gutes hat und dadurch hat man dann schon so ein, oder gibt man dieser Person dann so einen kleinen Vertrauensvorschuss, ne, weil der oder die Bekannte meinte, ja, ich war da auch und das war okay.
Mhm.
Und zur Not gibt es ja auch mittlerweile Drogentestkits für zu Hause, dass man die halt auch selber testen kann. Ne? Das sollte vielleicht auch mal gesagt sein, wissen noch gar nicht so viele.
Und auch Drug-Checking in manchen Städten zumindest, da kommen wir auch noch später drauf zu sprechen.
Ja.
Es ist unmöglich, das alles in der Gänze abzubilden, weil du hast wirklich viele unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, wahrscheinlich auch mehrfach und dann auch wieder unterschiedlich. Aber was würdest du denn sagen, was waren da so Hoch- oder Tiefpunkte für dich?
Ja, also ich meine, die schönsten Momente waren natürlich die, wenn einfach alles in dem Moment gestimmt hat. Am besten finde ich halt sowas, wenn, also direkt mal vorneweg, das ist jetzt nicht so, als würde ich irgendwie ständig Drogen konsumieren, ne? Aber ich sage halt schon, wenn ich irgendwie einmal im Jahr auf ein Festival oder so fahre und das ist beispielsweise ein Techno-Festival, dann ist das irgendwie so mein Moment, wo ich mir sage, hey, hier nehme ich mir jetzt einfach mal so diese Flucht aus dem Alltag und dann dürfen eben auch mal illegale Substanzen mit im Spiel sein, ne? Und dann bereite ich mich darauf vor, ne? Also vor allem auch körperlich, genauso wie ich dann darauf achte, dass ich danach meine Ruhe und alles habe, beziehungsweise ja, mich einfach wieder fitten kann sozusagen. Und ja, so die Momente, gerade wenn dann irgendwie die Sonne scheint, du bist mit Menschen, die du gerne hast, unterwegs, ne, und dann hörst du irgendwie auch noch Musik, die dir super gut gefällt, du bist irgendwo in der Natur und du hast quasi deinen Safe Space, weil das ist einfach ein riesen Open-Air-Gelände und alle Menschen sind dir irgendwie wohlgesonnen beziehungsweise ähnlich unterwegs. Das ist schon krass, ne, also wie verbunden du dich einfach in dem Moment fühlst, ne, und wie sehr du im Moment bist, so du hast kein Hungergefühl, du hast kein Durstgefühl, du bist nicht müde, du empfindest keine Schmerzen oder ähnliches. Es geht halt einfach nur darum, so boah, okay, wer spielt als nächstes, wo können wir jetzt 2-3 Stunden tanzen gehen, ne? Und du bist einfach so sorgenfrei und ich vergleiche das immer ein bisschen mit so einer, ja, fast schon so kindlichen Gefühlen, die man auf einmal wieder hat, ne? Weil es geht einfach nur darum, jetzt Spaß zu haben und das Schönste aus diesem Moment irgendwie rauszuholen. Und es ist auch wirklich schwer, diesen Moment kaputt zu machen.
Mhm. Wobei ich mir häufig auch die Frage stelle, eigentlich sind diese Momente eh schon so geil, wenn dann die Sonne scheint und die Freunde, sie sind alle da und Tag und Nacht, man ist zusammen und das Line-up stimmt und so weiter. Also da stimmt ja schon erstmal grundsätzlich vieles. Gab es auch Momente, wo du so richtig an Tiefpunkte gekommen bist?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich hatte auch mal Pech bei einem LSD-Trip und habe dann den allseits bekannten Horrortrip erleben müssen. Ne, das war auf jeden Fall, ja, das war krass. Ich meine, selbst den, bin ich ehrlich, möchte ich im Nachhinein auch nicht unbedingt missen, weil der mir wiederum auch sehr viel über mich selbst erklärt hat. Ne, weil in dem Moment siehst du wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so deine Dämonen quasi vor dir am Tisch sitzen, ne, die dir einmal das aufzeigen, was du vielleicht schon längere Zeit oder was weiß ich, oder erst seit kurzem versucht hast zu verdrängen. Aber an für sich, der Moment, das war einfach nur grausam. Ne? Also das war wirklich etwas, wenn du dir dann auch noch bewusst wirst, okay, da ist eben gerade eine andere Substanz im Spiel als beispielsweise Alkohol, den du zur Not ja, dich irgendwie übergibst und dann ist er raus, ne? Und du weißt ja, du bist jetzt in diesem Moment gefangen und da ist einfach eine Substanz mit im Spiel, die halt illegal ist und dementsprechend, ja, es ist einfach ein anderes Thema. Und das war krass, definitiv, ja. Oder eben, als ich auch länger im Nachtleben gearbeitet habe, habe ich es auch mitgekriegt, auch gerade im Umfeld, ne, dass irgendwie Menschen, mit denen ich auch mehr zu tun hatte, dann auch irgendwann abgerutscht sind, ne, weil es dann eben nicht mehr nur dieses, okay, wir machen das einmal im Monat, okay, vielleicht mal alle zwei Wochen, weil auf einmal musste es bei jeder Schicht irgendwie sein, dass irgendwie zusätzlich noch was konsumiert wurde, ne, weil man angeblich sonst nicht die Schicht durchgehalten hätte, obwohl das ja anfangs eigentlich auch möglich war. Und ja, da ist mir auch nochmal ganz krass einfach vor Augen geführt worden, so hey, am Ende des Tages sind Drogen halt einfach kein Spaß, ne? Deswegen, also ich möchte auf keinen Fall Drogenkonsum glorifizieren. Mhm. Ich möchte ihn nur entdämonisieren, damit man mehr darüber aufklären kann.
Mhm. Hast du da eine Substanz gehabt, der du vielleicht auch eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt hast, wo du vielleicht auch für dich aufpassen musstest?
Ja, also was auf jeden Fall so mein Kryptonit ist, ich meine, mittlerweile ist es legal, ist Marihuana lange Zeit gewesen, ne? Also das ist auf jeden Fall ein Rausch, den ich persönlich sehr, sehr gerne mochte oder auch mag, aber mittlerweile einfach ja nichts mehr mit am Hut habe. Genauso wie eine Zeit lang habe ich auch ab und zu zum Feiern Ketamin genommen. Und da habe ich halt auch gemerkt, so ja, das ist auf jeden Fall eine Droge, die könnte dir gefährlich werden, weil die ist nicht zu extrem, ne? Also jetzt, wenn ich versuche, das irgendwie ja einfach runterzubrechen, das ist jetzt nicht, als würdest du dir irgendwie eine Pille Ecstasy schmeißen, weil danach, da kannst du bestimmt nicht mehr deinen Alltag bewerkstelligen, ne? Und das steht dir auch wirklich ins Gesicht geschrieben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Ketamin, ich meine gut, am Ende des Tages ist ein Medikament, es wird mittlerweile auch in der Psychotherapie bei Depressionen und allem eingesetzt und das ja so ein bisschen ähnlich wie Cannabis, ne? Es gibt dir halt so dieses leichte, wohlige Gefühl, du fühlst dich verbunden, die dunklen Gedanken sind weg, alles ist so ein bisschen leichter, so ein bisschen euphorisiert und dadurch, dass ich selber beispielsweise auch ab und zu unter Depressionen leide, habe ich auch gemerkt, so boah, das könnte dir echt gefährlich werden und deswegen lass einfach besser die Finger davon.
Und warum ist dir das so gut gelungen? Weil anderen gelingt es ja dann vielleicht an manchen Stellen mit anderen Drogen oder derselben nicht so gut. Auch bei Ketamin gibt es vereinzelt solche Geschichten, dass Leute richtig drauf abgerutscht sind.
Ja, ganz wichtig ist bei sowas auf jeden Fall immer Umfeld, ne? Also ich habe auf jeden Fall das Glück, dass ich Menschen um mich herum habe. Und ich meine, gut, dadurch, dass die selber eben auch ihre eigenen Drogenerfahrungen haben, dass die da halt auch eine gewisse Sensibilität für hatten oder haben und mich dann zum einen auch darauf angesprochen haben, wenn ihnen irgendwie was aufgefallen ist. Und zur anderen Seite bin ich auch der festen Überzeugung, dadurch, dass ich sehr gerne echt viel Sport mache, habe ich ein ganz gutes Körpergefühl, ne? Und in dem Moment, wo ich einfach gemerkt habe, so boah, langsam bist du eigentlich eher nur noch erschöpft oder fühlst dich irgendwie ausgezehrt, weil du hast übertrieben beim Feiern oder es war jetzt doch ein bisschen zu oft der Fall. Das hat mich dann auch nochmal so davon abgehalten, das weiterzumachen, weil mir einfach wichtig ist, ne, dass ich mich fit fühle, dass ich meinen Sport machen kann und ja, mein Körper halt nicht taub ist.
Was sind deine Erfahrungen mit Drogen und Sex? Chemsex-Partys, davon hört man ja hier und da mal, da gibt es einen guten Eine Stunde Liebe-Podcast von uns, von Deutschlandfunk Nova zu. Von dir gibt es ein Buch, Konsens ist sexy, da beschäftigst du dich auch unter anderem mit Rausch und Sexualität. Was sind da deine Erfahrungen?
Ja, genau, so Sex, ich meine, Sex ist ja auch ein Rausch, ne? So, da werden auch Glückshormone freigesetzt, ne? Ich meine, Sex kann auch süchtig machen, das ist etwas, was Menschen teilweise tun, um irgendwie ja Intimität herzustellen, wenn sie sich einsam fühlen, ne? Also einfach so jetzt von der Dynamik her, so Sex kann wie gesagt auch ein Rausch sein und deswegen war natürlich auch, ich habe es auch ausprobiert, Sex auf Substanzen, weil ich mir dann ja auch dachte, okay cool, ne, wenn ich dann jetzt quasi beim Sex auch noch irgendwie was genommen habe, das muss ja dann der überkrasse Gefühlscocktail sein.
Weil eh schon
sein.
Alles so intensiv ist und dann auch noch das drauf.
Genau, richtig, ne, und ja, Spoiler, nee, ist nicht so.
Wie, gar nicht?
Ja, ich sage immer so, die Dosis macht das Gift, aber ich muss schon rückblickend betrachtet, musste ich echt feststellen, dass Sober Sex doch mittlerweile für mich zumindest die schönste Art ist, Sex zu haben, weil ja, allein Stichwort Orgasmusfähigkeit, also die geht eigentlich als erstes flöten auf Drogen, ne? So viele Dinge fühlen sich vielleicht kurzzeitig intensiver an, aber letztlich merkst du dann doch so, okay krass, aber eigentlich, nee, irgendwie ist auch alles taub, ne? Und irgendwie bin ich gar nicht so richtig präsent. Also es ist genauso wie One-Night-Stands, wenn man zu viel getrunken hat. Ich kenne wenige Leute, die sagen, boah, das war die beste Nacht meines Lebens.
Und Stichwort Konsens ist sexy. Ich meine, der Konsens im Doppelrausch gerät ja auch sehr in Bewegung, könnte ich mir vorstellen.
Ja, das ist eben auch sowas, ne? Weil es haben mir eben auch viele Menschen erzählt, dass für sie allein deswegen zum Beispiel Drogen zum Sex oder auch zum Daten dazugehören, oder also da zähle ich jetzt Alkohol auch zu, ne, einfach um sich lockerer zu machen, ne, um sich irgendwie selbstbewusster zu fühlen, um Hemmungen fallen zu lassen. Super gefährlich, ne? Weil dann kann es halt schnell mal sein, dass man irgendwie über seine eigenen Grenzen hinaus agiert, ne? Und da, ja, dass man halt am Ende des Tages dann da sitzt und es ist irgendwie was passiert, was man bereut, beziehungsweise auch gerade Stichworte GHB, K.O.-Tropfen etc., ne, dass dann, ich meine, das heißt nicht umsonst Vergewaltigungsdroge, ne, also das sind einfach, sage ich mal so, das dunkle Chapter, wenn man jetzt über Sex und Rausch redet. Ich persönlich habe das halt wirklich immer nur im Kontext mit Menschen ausprobiert, mit denen ich beispielsweise zu dem Zeitpunkt zusammen war oder es war irgendwie eine gute Affäre oder so von mir, also einfach ein Mensch, bei dem ich wusste, der kennt mich, ne, wir kennen unsere Grenzen und die werden auch nicht überschritten in dem Moment, ne, weil ich würde niemandem raten, irgendwie total zugedröhnt im Club mit einem fremden Menschen oder so nach Hause zu gehen, weil du bist einfach nicht mehr Herr oder Herrin deiner Sinne und das, ja, kann im schlimmsten Fall einfach echt böse ausgehen.
Und was ist dein Resümee? Du hast viel probiert, wie mir scheint, einiges auch echt abgehakt, deine Erfahrung gemacht, Hoch- und Tiefpunkte erlebt.
Mhm. Ja, das hatte ich ja eben schon mal so ein bisschen angeschnitten. Also mittlerweile ist es für mich einfach so ein ganz bewusstes Event geworden, ne? Also selbst früher gab es zum Beispiel auch mal Momente, da war ich im Club und dachte mir, ja komm, der Abend ist jetzt irgendwie nicht so übertrieben cool, aber vielleicht, wenn ich jetzt irgendwie was konsumiere, dann wird er irgendwie besser, weil das ist halt dann so nebenbei passiert, ne? Und sowas, das gibt es halt überhaupt nicht mehr, ne? Jetzt sind es halt dann echt so Sachen wie, ach cool, diesen Sommer ist dieses eine Festival, ne? Und dann fahre ich da mit meiner Gruppe an Menschen hin, die ich super gerne habe, denen ich vertraue, ne? Und wir freuen uns da drauf und das ist dann einfach so unser Event. Das sind dann so unsere 5 Tage Urlaub fürs Gehirn, wie wir es manchmal gerne nennen. Einfach komplett Flucht aus dem Alltag, ne? Und damit hat sich das dann aber auch, ne? Und von daher, das finde ich ist eigentlich ein ganz, für mich persönlich ein ganz guter Kompromiss, weil dieses eine Wochenende im Jahr, ja, das greift jetzt weder meinen Körper noch meinen Kopf noch meine Psyche irgendwie extrem an. Eher gar nicht.
Sagt Nadine Primo, Autorin und Speakerin. Vielen Dank für deine Offenheit. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Deutschlandfunk Nova.
Party und Drogen scheinen bei einigen Leuten einfach dazuzugehören. Laut dem aktuellsten Drogenbericht von 2022 steigt der Konsum von illegalen Drogen sogar. Und zwar in jeder Altersklasse, bei den 12- bis 25-Jährigen am stärksten. Am häufigsten wird Cannabis konsumiert, was ja mittlerweile teillegalisiert wurde, gefolgt von Ecstasy, MDMA, Kokain und Amphetaminen wie Speed. Ralf Köhnlein ist viel in der Partyszene in Berlin unterwegs und kennt sich mit Drogen aus. Er engagiert sich im Projekt Sonar und klärt das Feuervolk über Wirkungen und Nebenwirkungen der verschiedenen Substanzen auf. Eine Droge, die immer wieder in Berliner Clubs konsumiert wird, ist G, auch bekannt als GHB oder Liquid Ecstasy. Eine Substanz, die super schwer zu dosieren ist und dabei kommt es auf jeden Milliliter an. Und das macht sie besonders gefährlich, die aber trotzdem aus Gründen auch konsumiert wird, weiß Ralf.
Erstmal ist so die erwünschte Wirkung, kann man bei G vielleicht so umschreiben, dass die Substanz ja die Menschen euphorisch macht, dass sie entspannt, kommunikativer macht, dass sie sozusagen die Wahrnehmung intensiviert und dass sie auch in gewisser Hinsicht stimulierend, sexuell stimulierend und sensitiv stimulierend eben wirksam wird.
Doch der Grad zur Überdosierung und den erwünschten Wirkungen ist, wie erwähnt, sehr schmal, sagt Ralf.
Dann ist es vor allem, wenn es auch zu Mischkonsum mit anderen Downern, also insbesondere Alkohol kommt, dann kann es eben auch zu einer Atemdepression führen oder zu einem komatösen Schlafzustand, wo die Menschen, sage ich mal, in einen echten Drogennotfall übergehen können und dann auch ja vielleicht erste Hilfe benötigen oder auf jeden Fall gesteigerte Aufmerksamkeit bekommen.
Und eine Überdosierung von G kommt ziemlich oft vor und deswegen ist die Droge in den meisten Clubs wirklich überhaupt nicht gerne gesehen. Ecstasy bzw. MDMA wird auch die Liebesdroge genannt und durch ihr wird im Körper sehr viel Serotonin ausgeschüttet. Man fühlt sich verbunden mit der Welt, alles fühlt sich flauschig und toll an. Aber auch dieser Rausch kommt natürlich nicht zum Nulltarif. Es wird empfohlen, zwischen jedem Konsum mindestens 6 Wochen Pause zu machen, weil das MDMA die Serotoninschränke im Körper leerfegt und einfach es sehr lange dauert, bis die wieder aufgefüllt sind und man sich zwischenzeitlich dementsprechend auch ziemlich alle fühlen kann. als eine der Nebenwirkungen. Ketamin oder im Szenejargon auch nur Keta genannt, ist ein Betäubungsmittel, aber auch eine Feierdroge. Im Medizinkontext eher flüssig in Ampullen wird es zum Feiern als Pulver konsumiert. Nochmal Ralf von Sonar.
Also in leichter Dosierung wirkt Ketamin so ein bisschen wie betrunken und hat noch ein paar halluzinogene Effekte, dass die Menschen ja Musik intensiver wahrnehmen oder Farben eher wahrnehmen, leichte Halluzinationen haben. Mhm. Und in höherer Dosierung wirkt Ketamin eben stark dissoziativ. Also die Menschen beschreiben das so ein bisschen als K-Hole-Erfahrung. Das heißt, dass sie so eine Erfahrung machen, dass der Geist und der Körper sich trennen, also dissoziieren. Und die Menschen sind dann auch bewegungsunfähig, die können dann auch ohne umfallen, aber sie sind eben bei vollem Bewusstsein. Das ist ein bisschen das Besondere dran. Also die Menschen atmen stabil, die sind bei Bewusstsein. Das ist jetzt kein echter Notfall, in dem sie sich befinden, aber sie sind halt auch nicht unbedingt für einen kürzeren Zeitraum in der Lage, weiter zu feiern oder weiter zu tanzen oder weiter mit anderen Menschen zu agieren. Das ist eine relativ intensive Erfahrung, die die Menschen in der Situation machen.
Eine weitere Droge, die sehr häufig beim Feiern konsumiert wird, ist Kokain. Das weiße Pulver wirkt aufputschend und macht die Feiernden wacher, aktiver. Außerdem fühlen sich viele selbstbewusster und wohler in ihrem Körper. Doch der Rausch ist mit 20 Minuten relativ kurz und viele wollen dann direkt nachlegen. Das ist ein Grund, warum die Suchtgefahr bei Kokain extrem hoch ist. Auch geht die Droge durch die aufputschende Wirkung sehr auf das Herz-Kreislauf-System. Das alles hier nur mal eine grobe Orientierung zu diesem Thema.
Deutschlandfunk Nova.
Wir müssen über Drogen sprechen. Das machen wir jetzt mit Stefanie Bötsch vom Podcast Psychoaktiv. Hi.
Hallo.
Vielleicht, um das nur mal zu klären, du bist ausgebildete Suchttherapeutin, hast seit einiger Zeit einen Podcast, Psychoaktiv, wie gesagt. Anfänglich hattest du aber vor allem über ein Ehrenamt Kontakt mit der Feierszene und warst auf Festivals unterwegs. Was hast du da konkret gemacht?
Genau, ich habe ehrenamtlich auf Rave und Festival gearbeitet in der Konsumaufklärung und im Psycare. Das bedeutet, wir standen parat, falls Menschen Fragen zu ihrem Konsum rund um psychoaktive Substanzen hatten. Und Psycare bedeutet im Prinzip, dass wir auf verschiedenen Festivals, wo das auch gewünscht und gefördert wurde, parat standen, wenn Menschen Schwierigkeiten während ihres Trips hatten und eben Unterstützung gebraucht haben, damit sie diesen Trip gut durchstehen und vielleicht dann nach einiger Zeit auch wieder entspannt weiter feiern können.
Mhm. Zum Begriff psychoaktiv vielleicht nochmal ganz kurz. Das ist also sozusagen Substanzen, die uns psychisch und körperlich beeinflussen. Vom Kaffee bis zur LSD.
Ganz genau. Also ich beschäftige mich mit meinem Podcast auf der einen Seite sehr intensiv mit psychoaktiven Substanzen und da wirklich alles. Also ich finde das wahnsinnig interessant. Ich hatte jetzt auch erst wirklich eine Folge zu Koffein, natürlich auch zu Alkohol, aber auch ganz viele verschiedene psychoaktive Substanzen, sei es Azteken, Salbei oder psychedelische Pilze, da ist alles mit dabei.
Ganz so weit werden wir jetzt die Kurve, glaube ich, nicht zusammennehmen, aber wir wollen über das Feiern und Drogen sprechen. Was sind denn da deine Erfahrungen? Welche Drogen spielen da eine besondere Rolle?
Also nur, dass es einmal erwähnt ist, natürlich auch Alkohol und Tabak sind immer noch die Hauptsubstanzen, die in dem Rahmen konsumiert werden. Aber wenn wir jetzt auf die illegalisierten Substanzen schauen, dann haben wir da vor allem Amphetamin, auch Speed genannt, MDMA, auch Ecstasy genannt, Ketamin oder auch Cannabis teilweise.
Da gehen wir auf die Wirkungsweise bei dem Konsum, aber auch die Risiken der Substanzen noch ein bisschen ausführlicher ein, aber etwas später vielleicht. Man hört immer wieder von so Abwasseruntersuchungen, die dokumentieren durch die vorgefundenen Rückstände bestimmte Konsum- und Substanzmuster, die nicht nur durchs Feiern zustande kommen, aber wo man immer sagen kann, die regional durchaus sehr unterschiedlich sind. Was ist denn deine persönliche Erfahrung? Gibt es da auch so sichtbar, zum Beispiel bei Festivals, so unterschiedlichen Konsum, wenn man auf die Landkarte blickt?
Natürlich ist ja erstmal die Frage, von was für Festivals wir sprechen. Und ich muss dazu sagen, ich war maßgeblich auf Elektronikfestivals unterwegs, wo eben die eben genannten Substanzen auch maßgeblich verbreitet sind. Zu regionalen Unterschieden ist es ein bisschen schwierig. Ja, es gibt natürlich in verschiedenen Orten verschiedene Trends. Also ich würde mal sagen, dass in Berlin wahrscheinlich Ketamin mehr verbreitet ist als in anderen Teilen von Deutschland. Es ist aber grundlegend auch immer ein bisschen schwer zu sagen, denn auch Abwasseruntersuchungen, so spannend die auch sind, haben so ein bisschen die Problematik, dass natürlich ein Platz, wo sehr viel psychoaktive Substanzen gedealt werden, also so Hauptumschlagsplätze und die dann vielleicht in andere Teile von Deutschland weiter verschifft werden, dass da natürlich dann auch das Abwasser teilweise sehr, sehr hoch ist zu verschiedenen Substanzen. Und das ist immer so ein bisschen die Problematik an diesen Abwasseruntersuchungen.
Mhm. Wir haben schon gehört, dass die Verfügbarkeit von Drogen relativ hoch ist. Wie sieht's denn mit den Kenntnissen der Leute aus? Also die potenziellen Konsumentinnen so auf so Festivals, was wissen die, was wissen die nicht? Was ist da deine Erfahrung?
Das ist total unterschiedlich tatsächlich. Man hat immer die Konsumierenden dabei, die wirklich top informiert sind und die vielleicht dann nochmal beim Stand vorbeigucken, sich Safer-Use-Materialien wirklich gezielt abholen und vielleicht noch ein paar letzte Fragen klären. Aber es gibt natürlich auch die Konsumierenden, die das so ein bisschen, ich will jetzt halt nicht sagen Gruppenzwang, aber weil es halt gemacht wird, weil halt psychoaktive Substanzen auf dem Festival sind, sich da so ein bisschen mitreißen lassen und eben nicht vorher sich informiert haben. Und da bin ich dann auch echt immer super froh, wenn die an unseren Stand gekommen sind und wir so grundlegende Aufklärung noch durchführen konnten.
Okay, können wir ja mal simulieren. Ich komme jetzt mal an deinen Stand, sagen wir mal fiktiv, den hast du ja nicht mehr, aber so war das mal. Was würdest du mir sagen? Ich bin Festivalbesucher, sag hier, ich habe von meinem Kumpel eine Pille mitbekommen, der ist gut drauf, ich will das auch. Soll gut sein, ein bisschen was zum Wachmachen hat er mir auch mitgegeben. Wahrscheinlich Speed, weißes Pulver, keine Ahnung, und ein Sekt auf Eis habe ich auch schon in der Hand.
Okay, dann würde ich, glaube ich, erstmal sehr offen ins Gespräch gehen und einfach fragen, okay, du bist dir noch nicht so ganz sicher, was du für Substanzen in der Hand hast, du möchtest aber gerne gut drauf sein. Vielleicht schauen wir uns erstmal die einzelnen Substanzen an und gucken, was es da im Prinzip für Erwartungshaltungen zu der Substanz gibt und mit welchen unerwünschten Wirkungen man auch rechnen kann. Aber da du ja schon auch ein Glas Alkohol in der Hand hast, würde ich vielleicht auch darauf hinweisen, dass Mischkonsum auf jeden Fall vor allem am Anfang und vor allem für Ersterfahrungen absolut nicht ideal sind und man wirklich informiert in jeden einzelnen Konsumerfahrung gehen sollte und dabei nicht mischen sollte.
Mhm. Und die Sache mit der Pille, das ist ja wirklich was, das habe ich gelesen, dass das einfach vollkommen unberechenbar geworden ist, was man da eigentlich so mit sich rumführt, es sei denn, man weiß es wirklich ganz genau.
Genau, also das ist so ein bisschen das Problem. Wir haben ja in vielen europäischen Ländern wirklich Drug-Checking und das ist, würde ich am liebsten in dem Gespräch, das wir gerade simuliert haben, auch anbieten. Also dass man wirklich die Pille testet und schaut, ist da wirklich MDMA drin? Das wird ja in der Regel erwartet von Ecstasy. Wie hoch ist es dosiert und wie groß müsste der Teil der Pille sein, um sozusagen ja richtig dosiert zu sein für mich selbst. Das ist ein bisschen schwierig in Deutschland noch. Es wird langsam aufgebaut. Es war eben auch Teil des Koalitionsvertrages, das eben einzuführen. Und es startet jetzt auch schon in Berlin und auch in Frankfurt. Und das finde ich richtig gut, dass das jetzt langsam kommt, denn dadurch kriegt man schon mal viel mehr Sicherheit, also auch Konsumsicherheit auf Festivals, aber auch außerhalb von Festivals. Sonst, was man sonst immer machen kann, ist, dass man auf die Prägung und auf die Farbe der Pille schaut und dann schaut, ob die vielleicht in den Pillenwarnungen von angrenzenden Ländern schon aufgetaucht sind. Allerdings muss man da auch sagen, wir haben hier keinen kontrollierten Markt. Das heißt, eine Pille mit einer gleichen Farbe und der gleichen Prägung kann trotzdem komplett anders formuliert sein, wie die, die auf der Pillenwarnung aufgetaucht ist.
Und wenn ich jetzt da stehen würde und sagen würde, welche grundsätzlichen Tipps hast du im Umgang mit chemischen Drogen? Gibt es da bestimmte Sachen, wo man sagen kann, naja, ich will unbedingt mal was probieren, das hier wäre jetzt was halbwegs Sicheres?
Also ich würde grundlegend niemals einzelne Substanzen in dem Sinne empfehlen. Es geht ja auch nicht in so einer Beratung darum, Menschen zum Konsum anzufeuern, sondern wirklich in etwas, was eh schon passiert, zu beraten, um eben gewisse Risiken zu reduzieren. Grundlegend sind halt so klassische Safer-Use-Tipps, dass man auf das Set und Setting achten sollte. Set bedeutet, wie geht's eigentlich mir? Wie bin ich drauf? Was weiß ich vielleicht auch schon über die Substanz? Und bin ich psychisch stabil genug, um jetzt eben so in meinen Körper einzugreifen? Setting bedeutet, naja, was habe ich denn für ein Umfeld? Wie ist das denn drauf? Fühle ich mich sicher? Ist vielleicht eine Person mit dabei, auf die ich mich verlassen kann? Das ist besonders wichtig, weil es auch manche Substanzen gibt, die mit einem gewissen Setting eher schwierig funktionieren, vor allem beim ersten Konsum. Da reden wir gerade von der ganzen Gruppe der Psychedelika. Das kann auf Festivals extremst überfordernd sein. Dann gibt es noch so klassische Safer-Use-Regeln. Das eine hatten wir gerade schon, zu gucken, okay, weiß ich, wie viel MDMA in der Pille ist? Was ist eigentlich die Dosierung für mich selbst? und es sich allgemein auch klar sein, woher kommt die Substanz, kann ich dem Dealer, der Dealerin vielleicht vertrauen und genau, habe ich jemanden dabei, der auf mich aufpassen kann.
Viele Menschen, die mit Drogen anfangen, sagen erstmal, ich habe das im Griff. In vielen Innenstädten sieht man, dass das auch irgendwann umgekehrt sein kann, dass Menschen vom Drogen in den Griff genommen werden. Das muss jetzt natürlich nicht unbedingt so eins zu eins passieren. Aber was sagst denn du mit deiner Erfahrung auch als Suchttherapeutin? Wann wird Drogen nehmen zum Suchtproblem?
Das kann natürlich ganz, ganz verschiedene Wege gehen. Wir reden in der Suchttherapie vom biopsychosozialen Modell. Das heißt, dass es im Prinzip biologische, psychologische und soziale Faktoren gibt, die eine Entwicklung von einer Abhängigkeitserkrankung fördert. Aber wir reden ja gerade sehr vom Partybereich, also bleibe ich vielleicht auch mal in dem Setting. Mhm. Und zwar wirklich, wenn dann vielleicht die Party mein Alltag wird. Das heißt, ich mache immer wieder Partys, die immer nur mit Drogen funktionieren. Und bin dann halt dementsprechend eigentlich die ganze Zeit unter Substanzeinfluss oder am Katern vom Substanzeinfluss. Und das kann natürlich dann sehr schwer werden, den Rest seines Alltags irgendwie im Griff zu behalten und auch nüchtern Dinge zu erleben. Und das andere ist, wenn die psychoaktiven Substanzen von der Party sich in den Alltag weben. Also zum Beispiel, wenn ich, keine Ahnung, gerne Amphetamin konsumiere und langsam anfange auf die Idee zu kommen, hey, meine Wohnung ist total dreckig, ich bin aber so müde, ich glaube, ich putze jetzt auf Amphetamin. Also, dass ich sozusagen dann die psychoaktive Substanz nutze, um Dinge im Alltag zu regeln. Und da gibt es halt Substanzen, wie zum Beispiel Amphetamin, die sich sehr gut dazu eignen, sie auch für andere Sachen zu nutzen. Und da kommen wir dann in einer sehr hohen Funktionalität des Konsums, was ein doller Risikofaktor für die Entwicklung einer Abhängigkeitserkrankung ist.
Was ist denn deine Haltung bei dem Ganzen? Du weißt wahnsinnig viel über Drogen, auch über die Schattenseiten. Eigentlich müsstest du den Leuten ja schon vor allem sagen, Finger weg.
Ich persönlich finde das ein bisschen zu einfach gefasst, weil wir haben ein großes Problem durch die Prohibition, dass die Substanzen nicht reguliert sind. Das heißt, man weiß immer nicht so 100%, was man konsumiert. Das erhöht grundsätzlich das Risikoprofil jeder einzelnen Substanz. Grundsätzlich Finger weg, jeder Mensch ist frei. Rausch und Konsum gehört seit jeher zu unserer Gesellschaft mit dazu. Und das Wichtigste ist eigentlich, sich gut zu informieren, das nicht einfach mal zu machen, weil das jeder macht, sich wirklich zu fragen, warum, wo will ich hin, was ist für mich wichtig, sich den Rest seines Lebens anzuschauen, zu gucken, hat das überhaupt Platz in meinem Leben und sich dann immer wieder diese Fragen zu stellen und dauerhaft in der Reflexion zu bleiben. Denn umso mehr psychoaktive Substanzen ich konsumiere, umso mehr Verantwortung übernehme ich, umso komplizierter ist es im Prinzip. Ich sage immer, das Substanzmanagement wird größer und das muss man sich halt bewusst sein. Denn einfach mal fließen lassen und einfach mal gucken, wie es läuft und hoffentlich passiert nichts, das kann natürlich wieder dazu führen, dass sich das Risikoprofil der einzelnen Substanzen deutlich erhöht.
Mhm. Und wir konnten jetzt noch längst nicht auf jedes Risiko und jede Substanz eingehen. Du hilfst natürlich mit deinem Podcast über Drogen aufzuklären. Wo kann man sich noch Infos holen? Was kannst du empfehlen?
Also es gibt von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen gibt es auch Informationen zu verschiedenen psychoaktiven Substanzen. Außerdem kann man dort auch nach Drogenberatungsstellen googeln. Also die haben da sehr praktisch etwas, dass man da seine Postleitzahl eingibt und dann findet man die passende Drogenberatungsstelle. Und ein ganz, ganz tolles Angebot, was jetzt erst dieses Jahr in Deutschland implementiert wird. Es gibt die Möglichkeit bei Digi Sucht sich kostenlos online beraten zu lassen. Das heißt, wer sich nicht traut, in die Suchtberatungsstelle zu gehen und sich gerne Hilfe holen möchte, der kann unter Digisucht kostenlos wirklich mit ausgebildeten Drogenberaterinnen chatten oder auch Videotelefonie machen und sich dort unterstützen lassen.
Sagt die Suchttherapeutin Stefanie Bötsch vom Podcast Psychoaktiv. Stefanie, vielen Dank für deine Zeit.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Was immer ihr mit euch und eurem Körper macht, informiert euch vorher und achtet darauf, dass es euch kurz- und langfristig gut geht. Kein Konsum kann da auch eine sehr gute Lösung sein. Wenn ihr das Gefühl habt, mit jemandem über das Thema reden zu müssen, dann macht das unbedingt. Links für mehr Infos und Hilfsangebote haben wir euch in die Shownotes gesetzt. Das war der Ab 21 Podcast über Drogen und Feiern. Mein Name ist Utz, schön, dass ihr dabei wart. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova, ab 21. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova, ab 21.